zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wieder mal 12 Uhr, Glockenschlag hier in Altschwabing. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem heutigen Akademiegespräch am Mittag mit dem Titel Haltung zeigen, Räume schützen, Strategien gegen Anfeindungen in Gemeinde und Ehrenamt. Das ist eine Kooperation heute mit dem Landeskomitee der Katholikinnen und Katholiken in Bayern. Wir hatten nämlich tatsächlich im März bereits eine erste Folge dieser Serie, nämlich direkt im Nachgang zu den Kommunalwahlen und Pfarrgemeinderatswahlen, die ja in sehr großer zeitlicher Nähe hier in Bayern im März stattgefunden haben. Und da war uns klar, dass es zeichnete sich ab, dass das Veränderungen mit sich bringen würde in der Zusammensetzung der kommunalen und kirchlichen Parlamente und dass damit auch neue Fragen auftauchen könnten im Umgang mit Menschen, die, wie soll ich sagen, die Gepflogenheiten des Umgangs in solchen Gremien anders sehen, als das sich in den letzten Jahrzehnten eingespielt hat. Wir hatten damit einer Dramatisierung gerechnet. Und eben Ende März direkt als Nachlese dazu eine erste Folge mit Christian Gärtner, dem Vorsitzenden des Landeskomitees, und Jan Riebe. Wir hatten damals das Ergebnis, zum Glück war es gar nicht so schlimm gekommen. Es war jetzt also keine große Welle an Vorkommnissen, die wir zu konstatieren hatten, aber es waren Einzelfälle. Und wir haben festgestellt, dass auch diese Einzelfälle natürlich für die Betroffenen nicht leicht zu handhaben sind und dass sie das Potenzial haben zur überregionalen Eskalation. Es ist also wichtig, an diesem Thema trotzdem dran zu bleiben. Wir hatten damals, glaube ich, am Ende unseres Akademiegesprächs eine kleine Abstimmung gemacht und es gab eine große Mehrheit, die gesagt hat, bitte macht eine Fortsetzung, da werden Fragen kommen, die wir weiterhin in Zukunft klären wollen. Deshalb sind wir heute wieder auf Sendung und deshalb werden wir heute auch, wie beim letzten Mal schon, ein Audio online stellen, hinterher im Nachgang, das sicherlich von vielen, die jetzt nicht heute hier live dabei sein können, nochmal auch angeklickt und angehört wird. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie also jetzt zur Fortsetzung heute. In den kirchlichen und kommunalen Gemeinden wird der Ton rauer. Mandatsträgerinnen und Mandatsträger verlieren die Lust oder auch die Kraft, sich in einem Umfeld mit persönlichen Bedrohungen weiterhin ehrenamtlich zu engagieren. Sie haben ja auch Verantwortung für Familien, wenn die mit bedroht sind. Das Ganze rüttelt an den Grundfesten der demokratischen Kultur in Kommunen und Kirchen, denn ohne Ehrenamtler, die diese Dinge machen, lässt sich die demokratische Kultur nicht aufrechterhalten. Wie kann man also hier zu einer klaren Abgrenzung kommen? Wie kann man Regeln setzen, auch Grenzen setzen, möglicherweise auch mit juristischen Mitteln? Aber gleichzeitig will man ja auch diese Räume, in denen Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen, und zwar face-to-face miteinander ringen und nicht online, die möchte man ja auch offen halten. Wo kann man denn noch bubbleübergreifend im Gespräch bleiben, auch mit Menschen, die ganz anders denken? Gerade damit diejenigen, die von der Polarisierung profitieren und diese aktiv betreiben, damit nicht durchkommen. Also es ist ein echtes Dilemma, vor dem wir im Konkreten stehen. Diese Räume gleichzeitig zu schützen, wie wir es im Titel genannt haben, aber eben auch gleichzeitig offen zu halten. Dafür habe ich heute zwei Gäste hier, die uns weiterhelfen können, da die Handlungsmöglichkeiten und die Optionen klar zu kriegen, die man auch mitten in so einem Dilemma doch immer noch hat. Ich begrüße als erstes Herrn David Beck. Er ist der Beauftragte der Bayerischen Justiz zur strafrechtlichen Bekämpfung von Hate Speech bei der Generalstaatsanwaltschaft hier in München. Vorher war der studierte Jurist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft in seiner Heimatstadt Kempten im Allgäu. 2018 wurde er zum Richter am Landgericht und 2020 zum Staatsanwalt als Gruppenleiter in Kempten ernannt und hatte dort mit politischen Straftaten und mit organisierter Kriminalität zu kämpfen. Jetzt ist also Hate Speech sein Spezialgebiet und er hat dadurch mit exakt den Mechanismen und Dynamiken zu tun, die eben auch die Arbeit in der Kommunalpolitik und in den kommunalen Parlamenten, aber eben zunehmend auch in den Kirchenparlamenten, die Arbeit schwer machen. Eine neue Feindseligkeit und auch eine neue Unverfrorenheit machen sich da breit und David Beck ist maximal auskunftsfähig zu den Fragen, die sich in so einem Kontext heute neu stellen, rund um dieses ehrenamtliche Engagement. Herr Beck, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein.
Guten Tag, hallo.
Ich habe gleich eine kleine kurze Einstiegsfrage an Sie. Wünschen Sie sich bei Ihrer Arbeit manchmal heimlich, dass die Menschen, die im Netz Hass predigen, sich noch ganz oldschool, wie soll ich sagen, dass sie mit einer Rauferei auf dem Schulhof rechnen müssten, wenn sie Leute beleidigen, statt das in der Anonymität des Internets tun zu können?
Nein, also Gewalt ist ja nie eine Antwort. Geil.
War auch prüfend
Das ist
gemeint.
richtig. Ja.
Okay, dann stelle ich Ihnen Herrn Florian Hölzel vor. Er ist seit 2020 erster Bürgermeister der Marktgemeinde Pfeffenhausen im Landkreis Landshut. In den Marktgemeinderat wurde er schon 2008 gewählt, also mit Anfang 20. Von 2016 bis 18 war er außerdem Mitglied im Bayerischen Landtag, hat dann aber sich ganz bewusst für die Kommunalpolitik entschieden. Also ein starkes Statement für eine sehr menschennahe Art, Politik zu machen. Er ist Jurist und arbeitete in unterschiedlichen Funktionen beim Freistaat Bayern. Pfeffenhausen und auch Bürgermeister Hölzel machten von sich reden, als sie 2023 für ihr zivilgesellschaftliches Engagement den erstmals verliehenen Toleranzpreis des Bayerischen Bündnisses für Toleranz erhalten haben. Grund dafür waren starke Zeichen für Zusammenhalt und für gemeinsame Werte, die Pfeffenhausen gesetzt hat durch Aktionen wie den Maibaum für Toleranz und vor allem für eine so kleine Gemeinde gigantische Großveranstaltung Europa Talk, bei der in vielen Wirtshäusern und anderen Treffpunkten über 1000 Menschen über Europathemen diskutierten und im Anschluss noch gemeinsam die Europahymne sangen. Bürgermeister Hölzel kann daher Best-Practice-Beispiele geben, wie sich trotz einer aufgeheizten gesellschaftlichen Grundstimmung doch auch ein Gemeinschaftsgefühl für die gute Sache kultivieren lässt. Er wird uns sicherlich auch gleich von seiner Arbeit hinter den Kulissen erzählen, wenn wir ihn danach fragen. Herr Hölzel, auch Ihnen herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Hallo, sehr gerne.
Haben Sie in diesem Jahr wieder einen Maibaum für Toleranz aufgestellt?
Ja, das bleibt ein Maibaum für Toleranz. Wobei ich glaube, diese Aktion, helfen Sie mir, ist dieses Jahr nicht neu aufgelegt worden, aber der Maibaum steht immer noch im Geiste der Toleranz bei uns am angestammten Platz.
Der hält ja immer ein paar Jahre, ne? Ich glaube, für 5 Jahre
Genau.
nicht oder so. Hält sich denn auch der Rückhalt und die Wertegemeinschaft bei Ihnen stabil, für die Pfeffenhausen berühmt geworden ist, oder merken Sie da auch einen neuen, raueren Wind?
Ja, ich will das ein bisschen nicht kleinreden, aber ich glaube, Pfeffenhausen ist ein Dorf, das nicht so unterschiedlich ist zu vielen anderen. Wir leben vielleicht das ein oder andere bewusster, sind sorgsamer, haben feinfühligere Antennen, was gesellschaftliche Veränderungen anbelangt. Ich glaube, es gibt bei uns nach wie vor großen Zusammenhalt, der vor allem getragen ist durch die politische Gemeinde, durch die kirchliche Gemeinde, durch die Vereine. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass auch bei uns der Ton rauer wird. Und wenn ich gerade auch Kommunalwahlergebnisse anschaue, Kreistagswahlergebnisse hier in Pfeffenhausen anschaue, dann stellt man sich auch die Frage, wie kommt das ein oder andere Ergebnis zustande, obgleich man sich doch eine andere Haltung aufs Revier heftet?
Aber ist ja auch trotzdem ganz tröstlich, dass das, was Sie uns von Pfeffenhausen erzählen können, jetzt nicht von einem gänzlich anderen Planeten kommt, sondern von einer normalen Gemeinde und deshalb vielleicht auch übertragbarer ist auf andere Kontexte. Ja, vielen Dank also für diesen kurzen Start. Wir hatten vereinbart, dass Sie beide einen Impuls mitgebracht haben von ein paar Minuten, 5 oder 8 oder 10, wie lange es auch immer dauern mag. Und die hören wir uns jetzt erst einmal an. Und ich lade aber jetzt auch schon alle Teilnehmenden ein, sich darauf vorzubereiten, Fragen zu stellen. In meinem Mittagsgespräch mache ich ja meistens erstmal selber eine Dreiviertelstunde Moderation. Das ist heute nicht so, sondern wir haben nach diesen Impulsen sehr schnell dann sehr viel Zeit für Ihre Rückfragen. So hatten wir es auch beim letzten Mal in dieser Kooperation mit dem Landeskomitee. Insofern lade ich Sie herzlich ein, auch ab sofort, sobald Sie wissen, was Sie fragen möchten, schon bei Zoom unten diesen Fragebutton Handheben zu benutzen. Dann habe ich erstens einen Blick dafür, wie viele Fragen im Raum sind und kann auch gleichzeitig mir von Zoom die Reihenfolge merken lassen, in der ich Sie dann dran nehmen kann. Also gerne gleich melden in der Reihenfolge, in der Sie die Hand elektronisch heben, werde ich Sie dann auch dran nehmen. Ja, und damit sind wir mit der Vorrede am Ende angekommen und ich würde gerne Sie, Herr Hölzel, bitten, mit Ihrem Impuls zu beginnen. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich glaube, ich brauche das Zeitfenster nicht. Würde mich dann viel mehr freuen, ins Gespräch mit Ihnen zu kommen. Aber ein paar Leitgedanken vielleicht vorausgestellt. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, verzeihen Sie diesen übergeordneten Begriff, der vielleicht hochhängt, Transparenz walten zu lassen um radikalen Strömungen auch vorzubeugen. Ich tue das gemeinsam mit meinem Rathausteam, mit den Verantwortungsträgern in der Kommunalpolitik nach besten Kräften. Wir versuchen immer klar zu erklären, warum wir weshalb entscheiden, um einfach auch keine Spekulationsräume zu geben. Also eine gute, klare, ehrliche Öffentlichkeitsarbeit ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Wir machen die leidvolle Erfahrung, dass die örtliche Presse aufgrund eines sehr niedrigen Personalstands leider nicht mehr in der Lage ist, uns so zu bedienen wie vor einigen Jahren, Jahrzehnten. Natürlich kommt dann auch noch hinzu ein verändertes Informationsverhalten der Bevölkerung. Das heißt, wir haben es zu einer der Kernaufgaben unserer Gemeindeverwaltung gemacht, auch selbst zu informieren über die unterschiedlichsten Kanäle, um einfach von Beginn an Spekulationen vorzubeugen. Das hat sich in den letzten 6 Jahren bewahrheitet, dass das ganz wesentlich ist. Und ich habe auch schwierige Entscheidungen, glaube ich, relativ gut überstanden, weil ich von Beginn an klar und ehrlich in der Ansprache war. Das betrifft nicht nur den Bürgermeister als Kopf sozusagen dieser Gemeinde, sondern alle kommunalpolitischen Akteure. Wir haben uns gemeinsam also auf den Weg gemacht und haben uns dieses Transparenzziel, dieses Ziel der ehrlichen, offenen, bürgernahen Kommunikation miteinander ans Revier geheftet. Ich glaube auch, wir müssen im kommunalpolitischen Bereich aufpassen, nicht immer nur zu jammern, zu lamentieren und Verantwortlichkeiten auf übergeordnete Ebenen zu schieben. Ich merke das sehr oft, dass Kommunalpolitiker versuchen, aus der eigenen Verantwortung rauszukommen, indem sie lamentieren, dass der Freistaat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union immer mehr Vorgaben machen würden. Ja, das ist so, dass es natürlich im Rahmen unseres Staatsaufbaus Vorgaben von oben gibt. Aber die kommunale Selbstverwaltung ist ein ganz besonderes Gut, gerade hier im Freistaat Bayern, von der Verfassung ja auch geschützt. Und diese kommunale Selbstverwaltung gibt uns die Möglichkeit, vor Ort viel zu gestalten, Heimat nachhaltig zu prägen. Das passt ja auch mit meiner Biografie zusammen. Sie haben es einleitend gesagt. Ich habe mich bewusst gegen die Landespolitik und einen abstrakt generellen Ansatz, Politik zu machen, entschieden und habe mich für das Konkrete entschieden. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, es kann funktionieren, die Leute in der politischen Mitte zu halten, wenn es vor Ort auch politische Akteure gibt, die klar machen, wir sind handlungsfähig. Hier wird vor Ort darüber entschieden, wie wir zusammenleben. Und auch wenn die finanziellen Möglichkeiten enger werden, wenn diese globalen Krisen dieser Welt vor kleinen Gemeinden nicht Halt machen, es gibt die Möglichkeit, Heimat zu gestalten, auch mit einem kleinen Geldkoffer. Denken Sie an Nachbarschaftshilfen, denken Sie an Quartiersmanagement und an vieles andere mehr. Das können wir gerne im Gespräch vertiefen, wo ich vor Ort gesellschaftlichen Zusammenhalt stiften kann. Und ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, weil wir eine handlungsstarke Gemeinde waren, weil wir in vielerlei Hinsicht aktiv waren, ob das jetzt im baulichen Bereich war oder auch im gesellschaftlichen Bereich. Die Bürger sind zu mir ins Rathaus gekommen oder kommen nach wie vor zu mir ins Rathaus und sagen, ja, ihr habt die Dinge im Griff. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Da ist nicht immer alles golden, was glänzt. Aber man muss sich auf die eigene kommunale Handlungsstärke besinnen und die gibt es nach wie vor, auch wenn der finanzielle Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen, kleiner wird. Und das Dritte ist, dass ich noch kurz einleitend sagen möchte, wir dürfen die kleinen Dinge nicht verlieren. Wir neigen oft in der Politik dazu, dass wir nur die großen Dinge ansprechen. Ich bin Bürgermeister einer Gemeinde mit 5.500 Einwohnern, aber auch hier gibt es große Dinge. Wir bauen eine neue Turnhalle, wir bauen ein Bürger- und Gesundheitszentrum, ich saniere Kanäle, ich habe verschiedene Projekte im Bereich der Energieeinsparung auf dem Schreibtisch liegen. Wir haben einen Gesamthaushalt von rund 31 Millionen Euro im Jahr. Das ist für unsere Verhältnisse groß. Aber meine Erfahrung ist auch die, da kreisen zwar die Gedanken den ganzen Tag irgendwie um diese großen Projekte, aber oft sind es die kleinen Dinge, die die Menschen viel mehr bewegen. Wie schaut die Bushaltestelle draußen im Dorf aus? Braucht sie einen neuen Anstrich? Die Frage, wo kann ich muss ganz ehrlich sagen, wo kann ich diese Hundekotbeutel in der Gemeinde finden? Das sind so kleine Dinge. Und wenn Politik sich um diese kleinen Dinge, um diese doch so profanen Dinge nicht mehr kümmert, dann haben die Leute das Gefühl, na ja, da sitzen irgendwelche Politiker in ihrem Elfenbeinturm herum und nehmen eigentlich meinen Alltag gar nicht mehr wahr. Ich, 55-jähriger, nicht sporttreibender Mann, was bringt mir ein Bürgermeister, der die ganze Zeit über die neue Turnhalle redet, die 10 Millionen Euro kostet? Und da bin ich feinfühlig, da versuche ich viel bei den Menschen zu sein, sie dort abzuholen, wo sie sind. Das ist anstrengend, ja. Politik, gerade auf kommunaler Ebene, ist vielschichtiger denn je. Du musst unterschiedliche Kommunikationsstränge bedienen. Du hast eine sehr breite gesellschaftliche Formation vom kirchlichen Umfeld bis hin zu Leuten, die überhaupt nicht mehr organisiert sind. Und da feinfühlig unterwegs zu sein, zuhören zu können, nicht immer gleich eine Meinung zu haben, erstmal abzuwarten, woher kommt ein anderer Mensch, was hat einen anderen Menschen geprägt? Und den Fokus auf die Kleinigkeiten auch zu haben, das sind Dinge, die im Alltag notwendig sind, um Radikalisierung auch vorzubeugen. So viel zu meinem Impuls. Danke fürs Zuhören.
Ja, auch Ihnen schon mal herzlichen Dank für diesen Impuls bis dahin. Ja, würde ich sagen, gehen wir gleich straight in den zweiten Impuls. Lieber Herr Beck, Sie teilen Ihren Bildschirm, haben Sie gesagt, und wir machen uns dafür ein bisschen kleiner. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Wunderbar. Vielen Dank dafür. Es ist hervorragend, dass Sie versuchen, die Radikalisierung einzudämmen. Und es ist mit Sicherheit auch genau der richtige Ansatzpunkt. Denn dieser Radikalisierung vorzubeugen, das ist das Allerwichtigste, was Sie tun können. Das ist ganz hervorragend. Auch diese offene Diskussionskulturen, das finde ich ganz hervorragend. Das ist genau das, was wir in der Demokratie brauchen und wofür wir alle uns einsetzen. Mein Job beginnt eigentlich dann, wenn es mal nicht mehr klappt. Also erst dann, wenn Leute diesen Boden an Normen, die wir uns alle gegeben haben, verlassen und ganz bewusst Straftaten begehen. Also ich bin ein Staatsanwalt, ja, das ist, ich bin im Bereich der Hate Speech Bekämpfung tätig. Aber wie gesagt, das beginnt immer dann mit Straftaten. Also wir reden nicht über unliebsame Meinungen, wir reden nicht über kontroverse Diskussionen oder ähnliches, sondern ich bin immer dann erst tätig, wenn Straftaten begangen werden. Also es gibt ja auch durchaus auch dieser Hate Speech Begriff, der wird ja durchaus auch in verschiedenen Sektionen und je nachdem, wer mit wem man sich da unterhält, wird es auch anders definiert und manche meinen auch, das sei was. Irgendwie was Neues, was Wokes oder sowas. Aber so wie wir es bei der bayerischen Justiz verstehen, gehen wir von Hate Speech immer dann aus, wenn es sich um Straftaten handelt, um Äußerungsdelikte. Also 86a habe ich jetzt hier aufgeführt. Also das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Manche Leute meinen, ihren Argumenten mit einem Hitlergruß nach Hause Nachdruck verleihen zu müssen. Das ist natürlich eine Straftat. Auch auffordern zu Straftaten, das öffentliche Ankündigen von Straftaten, das Billigen von Straftaten. Also wenn gefordert wird, bestimmte Personen sollten verbrannt werden, erschossen werden, aufgehängt werden, wenn es heißt, zu einer Berichterstattung über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Asylbewerbern, meint jemand drunter kommentieren zu müssen, nein, nicht abschieben, sondern ab ins Gas und danach verbrennen. Dann reden wir von Volksverhetzung. Also das sind die extremsten Äußerungsformen, an die Sie so denken können. Auch Beleidigungen fallen darunter, auch Bedrohungen fallen darunter. Nicht jede Kundgabe von Missachtung und vor allem schon gar nicht jede Art von polemischer oder überspitzter Kritik an Personen, die man für verantwortlich hält, sei es jetzt im politischen Kontext, sei es, wir sehen es auch zum Beispiel im sportlichen Kontext oder sei es in Vereinen oder auch in anderen Gremien. Also wir sind da nicht dazu da, irgendwelche Kritiken oder Meinungen zu unterdrücken, auch wenn das von bestimmten Aktivisten manchmal behauptet wird. Also unser Ziel, unsere Aufgabe ist ganz klein für die Bekämpfung von Straftaten. Ja. Und diesen Hate Speech Begriff, den haben wir auch noch weitere Aspekte dabei. Es ist nicht nur Bekämpfung von Äußerungskriminalität, sondern solche, die im Internet stattfindet und solche, die über bilaterale Kommunikation hinausgeht, also über Direktnachrichten hinausgeht. Liegt einfach daran, dass wir festgestellt haben, diese Äußerungsdelikte, die gab es schon immer. Die sind schon immer strafbar und das ist was, das, die sind immer mehr oder weniger mal angepasst worden oder sowas im Laufe der letzten Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte. Aber wir haben einfach festgestellt, mittlerweile über die Varianten des Internets, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, ja, wir informieren uns anders, wir tauschen uns anders aus, wir kommunizieren anders, hat es eine ganz andere Dynamik bekommen. Das ist, wenn früher irgendeiner auf der Straßenecke stand und irgendwelche Parolen gerufen hat, das haben vielleicht zwei Leute gehört, sind vorbeigelaufen, kopfschüttelnd, wenn es mal extrem geworden ist, musste vielleicht auch die Polizei kommen. Aber eine Reichweite von mehr als 10 Personen hatte der selten. Mittlerweile unter Verwendung des Internets kann sich jeder eine Followerschaft aufbauen, das jetzt Hunderte sind, Tausende. Oder es gibt auch rechtsextreme Influencer online, die haben Zuhörerschaften von über 600.000 Leuten. Und da hat dann natürlich so ein Äußerungsdelikt eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Breitenwirkung. Es ist auch sehr viel einfacher geworden, diese Breitenwirkung vorzurufen. Und gleichzeitig ist auch die Auswirkung dieser Worte gravierender geworden. Also die Verletzungen, die damit eintreten, also sei es des öffentlichen Friedens oder auch der persönlichen Ehre, der persönlichen Sicherheit, man kriegt es ja kaum noch aus dem Internet wieder raus. Das ist so eine Äußerung, die steht da. Man kann es immer wieder über Jahre immer wieder aufrufen, immer wieder auf den Tisch legen. Man hat es gesehen bei Walter Lübcke, der 2015 sich auf einer Veranstaltung, einem relativ kleinen Kreis, sehr, sehr zugunsten des Asylrechts ausgesprochen hat. Da sind Aussagen dann in der Folge von Rechtsextremen immer wieder aus dem Kontext gerissen worden, immer wieder separat aufgerufen worden und immer wieder wurden diese kommentiert mit, den muss jemand erschießen, jemand muss da was tun, der gehört an die Wand gestellt, der gehört aufgehängt oder sowas. Und zwar so lange, bis es letztlich dann tatsächlich einer gemacht hat. Und das waren die Folge dieser Worte. Also Worten können zu Taten werden. Meistens bleiben sie im Internet, meistens bleiben sie folgenlos. Aber das ist so ein Phänomen, das wir da sehen, das taucht immer wieder auf. Und das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und das hat es vor allem die letzten, ich will jetzt nicht sagen die letzten 3-4 Jahre, sondern eher die letzten 10-20 Jahre immer stärker an Bedeutung gewonnen. Und deswegen haben wir da auch einen Fokus drauf gelegt. Und nochmal eine besondere Entwicklung sieht man, wenn man sich das Ganze dann im Bereich der Hasskriminalität ansieht. Also wir verstehen diese Äußerungsdelikte immer dann als Hasskriminalität, wenn sie sich gegen einen Einzelnen oder gegen eine Gruppe richten, wegen Geschlecht, geschlechtliche Identität, Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Sexorientierung, Identität und so weiter. Also wir reden da eigentlich eher von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und nicht zwingend eigentlich von Hass. Hassen darf man natürlich alles und Hass ist auch eine Meinung. Aber wir reden jetzt nicht von der Abneigung meiner Tochter gegen Brokkoli oder von Fanrivalitäten von Sportvereinen, sondern wir reden da von tatsächlich gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und da merken wir, da haben diese Worte und diese Aufrufe zu Gewalt immer nochmal ein anderes Gewicht. Das entspricht der klassisch-faschistischen, rechtsextremen Klaviatur. Man hetzt gegen eine Gruppe und versammelt eine andere Gruppe hinter sich. Man bündelt diese Gruppendynamiken, die allen eigen sind, und verwendet die, um den eigenen Worten, der eigenen Hetze, der eigenen Aufforderung auch zur Gewalt nochmal mehr Gewicht zu verleihen. Und das ist auch sowas, das sehen wir ganz häufig in diesem Internetbereich. Deswegen haben wir das auch so als Fokus unserer Tätigkeit. Deswegen gibt's meine Stelle. Weil es führt dann nämlich dazu, dass wenn man insbesondere so Massen auch mobilisieren kann, dass man dann richtige Shitstorms, so sagt man dann neudeutsch, auch provozieren kann, und Leute dann tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht aufstachelt und die dann auch gegen die als Opfer, als Geschädigte auserkoren hat, aufzustacheln. Und das hat eine ganz, ganz, ganz extreme Dynamik, kann das annehmen. Also in den meisten Fällen ist es nicht so. Lassen Sie mich da jetzt auch nicht den Teufel übermäßig an die Wand zeichnen, aber wir sehen diese Phänomene und wir sehen die Auswirkung, die es hat. Weil einer dabei ist auch dieser Silencing-Effekt. Ja, das ist, wenn man sich vorher dreimal überlegen muss, was man denn online sagt und ob man denn tatsächlich so transparent ist beim Mist. Und das finde ich das ja gut, so soll es ja sein. Und wenn man sich dann aber vorher überlegen muss, mit welchen Anfeindungen muss ich denn rechnen? Was passiert mir? Was passiert meiner Familie? Was für Bedrohungen kriege ich ab, wenn ich mich zu diesem Thema in der und der Art und Weise äußere? Und entscheide mich dann teilweise dafür, mich lieber nicht zu äußern? Dann ist das eine ganz, ganz schlechte Entwicklung unserer Demokratie. Und dann geht es auch tatsächlich an die Grundfesten unserer Demokratie. Und wenn es dann auch noch besonders gruppenbezogen ist, also man kann fast schon feststellen, wenn jemand offen queer lebt oder auch als Frau oder offen jüdisch sich äußert, stellen wir fest, es kommen immer die gleichen Anfeindungen immer wieder. Insbesondere bei Frauen sehen wir das in der Politik, die werden ganz anders angegriffen als Männer. Oder auch bei eben jüdischen Menschen. Das ist gerade schon gleich, welchen Inhalt derjenige online stellt, wird immer angegriffen wegen dem, was der Staat Israel im Gazastreifen gerade tut. Und zwar nicht, weil er sich irgendwelche besonderen Beziehungen zu Israel hätte, sondern einfach, weil er offen jüdischer Mensch ist. Das ist eine ganz, ganz extreme antisemitische Entwicklung, die wir da sehen. Und das lässt sich aber auf fast alle Gruppen beziehen. Und auch bei Politikerinnen und bei Politikern sieht man das immer wieder. Frauen äußern sich kritisch zum bestimmten Thema und dann folgt gleich eine Vergewaltigungsfantasie in den Kommentaren darunter im Internet. Irgendjemand meint, man müsse sie verbrennen oder auf einen Scheiterhaufen stellen. Und wenn man sich davon abhalten lässt, dann sehe ich eine düstere Zukunft für unsere Demokratie. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig, sich dagegen auszusprechen. Das ist nur mal was zum Beispiel an den Strafbar, das heißt das ja nicht, dass das jeder hinnehmen muss, sondern man darf sich da durchaus offen dagegen äußern. Man kann denjenigen durchaus zur Rede stellen, der solche Äußerungen von sich ergibt. Und wenn es die strafbare Grenze überschreitet oder wenn es auch nur in die Richtung der Strafbarkeit geht, dann sind wir dafür da. Die Bayerischen Staatsanwaltschaften, wir nehmen diese Äußerungen ernst, wir nehmen diese Äußerungsdelikte ernst und gehen das Ganze auch an. Also scheuen sich da auch nicht, irgendwie die Polizei oder die Staatsanwaltschaft mit einzubeziehen. Sobald solche Äußerungen eine gewisse Außenwirkung haben, haben sie eine Wirkung und dann können sie durchaus auch gefährlich werden. Ich habe jetzt immer noch kurz den Gang des Ermittlungsverfahrens dabei. Also es ist nicht so, dass wir sowas auch ernst nehmen, nicht auf die leichte Schulter nehmen oder auch übermäßig ernst nehmen, sondern wir prüfen da tatsächlich auch jeden Einzelfall. Das ist unser Job. Gerade es ist, wenn Sie sich nicht sicher sind, oh, ist das schon strafbar oder ist es noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Dafür sind wir da. Ja, melden Sie uns solche Vorfälle, wenn Sie so Hasskommentare im Internet sehen, gerade vor allem, wenn es zu Gewaltaufrufen sind oder von Gewaltfantasien oder sowas handeln, nutzen Sie da die Möglichkeiten, die sich da im Internet auch bieten und binden Sie da die Ermittlungsbehörden ein. Das ist unser Job. Lassen Sie sich auch nicht irgendwie davon abhalten, dass es im Internet ist, weil Sie meinen, das sei irgendwie anonym und man würde ja gar niemanden finden. Tatsächlich haben wir ganz viele Möglichkeiten der Ermittlungen, Straftäter im Internet zu finden. Ja. Häufig geben uns die schon über die Social Media Profile ausreichend Anreize. Wir haben aber auch noch andere Möglichkeiten, die nicht jeder Mensch sonst hat, sondern wir haben besondere Eingriffsbefugnisse als Ermittlungsbehörden. Und die nutzen wir auch und die haben wir auch in den letzten 6 Jahren auch ausgiebig schon genutzt. Wir haben in etwa 16.000, nicht ganz 16.000 Verfahren wegen strafbarer Hate Speech geführt, in denen ein Anfangsverdacht bejaht worden ist. Und dabei konnten wir fast 13.000 der Verfahren, konnten wir die Beschuldigten ermitteln. Das sind etwa 82% Aufklärungsquoten. Also das ist was, die Täter meinen, sie verstecken sich im Internet vor uns. Tatsächlich ist es allerdings nicht so. Wir ermitteln ganz viele und wir erschaffen es durchaus, da gute Quoten aufzunehmen. Wir nehmen das ernst und wir schauen dahin und es führt auch zu einem Erfolg und es ist auch gut und wichtig. Wir dürfen natürlich auch nicht die Meinungsfreiheit übereinander einschränken, also man muss jetzt nicht, wenn man seine Meinung kundtut, sich irgendwie vor den Strafverfolgungsbehörden fürchten, das ist, so ist es gar nicht. Fürchten müssen sich vor uns diejenigen, die insbesondere Gewalt zu Gewalt aufrufen, Leute bedrohen, über Gewaltfantasien äußern oder sonst andere Strafgesetze verletzen. Gut. So viel mal kurz zu einem kurzen Impuls. Das deckt natürlich nur einen Bruchteil von dem ab, was wir alle so tun und auch nur einen Bruchteil von dem, was Äußerungsdelikte so an Reichweiten haben. Aber das mal nur so als Impuls. Vielen Dank.
Ja, ist doch wunderbar, lieber Herr Beck. Da haben wir mal so einen Überblick erstmal über diese Grundlage. Danke für die Pflöcke, die Sie da eingerammt haben und für dieses Wissen. Wir gehen jetzt gerne in die Diskussion. Ich lade nochmal alle Beteiligten, alle teilnehmenden Anwesenden ein, ihre Hand zu heben. Als Einstiegsfrage haben wir vereinbart, dass ich das Wort gebe an den Hannes Bräutigam vom Landeskomitee der Katholikinnen und Katholiken in Bayern, in der Geschäftsstelle, und gibt ja die Gemeinde oder gestaltet die Zeitschrift Gemeinde Kreativ und hat auch Sie beide schon mal im Interview in dieser Zeitschrift gehabt. Ich habe ihm vorhin spaßeshalber gesagt, also er kann ja als Anwalt der Katholikinnen und Katholiken in Bayern, also quasi statt Anwalt des Publikums, hier agieren. Das würde natürlich weit von sich weisen, weil er es als anmaßend empfände. Trotzdem, lieber Hannes, ihr habt natürlich einen anderen Blick in die Fläche der Bistümer und der Gemeinden, und insofern würde ich dich herzlich gerne bitten, mal hier den Starter zu geben und mit deinen Fragen aus der Sicht des Landeskomitees zu starten.
Ja, vielen Dank, Herr Budde. Auch vielen Dank an die beiden Referenten. Das war auch abgesehen von den Interviews, die wir schon hatten, wieder sehr spannende Einblicke. Ich bin ein bisschen vom Herrn Hölzel bei der Profanität hängen geblieben, weil Sie gemeint haben, gerade der Blick auf das Profane, auf das Kleine, das nahe an den Menschen liegt. Das wäre auch eine gute Strategie, gegen Extremismus vorzugehen. Dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich das Pendant der Kirche dazu? Natürlich ist es das Sakrale, aber mit dem Sakralen verbindet man eher etwas mit dem Himmel, mit dem Hocherhobenen. Aber gerade wenn man das Wort Sakrament übersetzt, bedeutet es ja direkt Zeichen der Nähe Gottes. Sie kennen ja die Sakramente der katholischen Kirche zumindest. Und das fand ich einen spannenden Gedanken, wie wir als Kirche diese Nähe am Menschen denn ja vorantreiben können, um eben auch eben einen Impuls gegen extreme Positionen zu setzen. Das zum einen, beim Herrn Beck hatte ich noch den Gedanken, diese schweigende Mehrheit. Man wird sehr vorsichtig, was man äußern darf, man sollte sich aber äußern. Im Bereich des Ehrenamts haben wir die Abstimmung mit den Füßen, dass Menschen einfach Gremien verlassen oder das Ehrenamt verlassen. Und ja, da habe ich mich gefragt, wie gehen wir damit um? Wie können wir Hilfsmittel einsetzen? Welche Hilfsmittel dafür gibt es eigentlich, dass den Leuten den Spaß am Ehrenamt eigentlich erhalten bleibt? Wie können sie, wie wir sie unterstützen? Ich denke, es sollen konkrete Gesprächssituationen, sei es jetzt in einem Gemeinderat oder Pfarrgemeinderat, wo zum Beispiel, da geht es nicht ums Ehrenamt, sondern auch ums Hauptamt, wo der Pfarrer gefragt wird, Herr Pfarrer, wenn Sie sich für Lebensschutz einsetzen, Sie wissen schon, welche Partei Sie dann wählen müssten. Also gerade wenn es um den Anfang des Lebens geht. Wie kann man sich auf solche Gesprächssituationen vorbereiten? Und Sie haben ja im Interview schon zwei, dreimal Anlaufstellen gesagt, Herr Beck. Und da wollte ich vielleicht nochmal konkret fragen, wie man mit Menschen, die in ihrem Ehrenamt dieses Unwohlsein einfach verspüren, wie man sie unterstützen kann und da vielleicht Gegenimpulse setzen kann.
Also ich finde immer ganz gut, wenn man sich auf solche kritischen Situationen und Ähnliches einfach schon nochmal vorher ordentlich einstimmt. Also wenn man sich vorstellt, was könnte denn also passieren, und vor allem, man kann sich natürlich nicht auf jede Eventualität vorbereiten, aber man weiß, dass es solche kritischen Gespräche geben kann. Und wenn man sich dann dessen versichert, wofür man selber stehen will, also was sind die eigenen Werte, wo ist meine Position, was sind die Werte, die ich hochhalten möchte in diesen Gesprächen, wo zeige ich Haltung, wo setze ich meine Grenze, ab welchem Zeitpunkt, was nehme ich noch vielleicht schweigend hin, da hat auch jeder seine eigene Grenze, und wann schreite ich da ganz entschieden ein. Und wenn man sich das vorher überlegt, dann ist man in diesen Situationen selber sehr, sehr viel souveräner. Ich weiß nicht, Herr Hölzel, kennen Sie sowas auch?
Ja, man muss bestimmte Dinge antizipieren und im Kopf durchrastern, um sie dann im Ernstfall abspielen zu können. Zustimmung.
Also quasi auf Spaziergängen oder vor dem Spiegel auch trainieren und laut argumentieren mit sich selber als Training für solche Situationen.
Ja, das ist ganz ernst. Ich glaube, man hat ja schon oft ein inneres Ringen auch im politischen Diskurs. Ist man selber noch auf dem richtigen Kurs und man diskutiert ja mit sich selbst, was man dann nach außen oft gar nicht so kommuniziert. Und diese geistig-moralische innere Vorbereitung, die ist, glaube ich, ganz entscheidend, um vor die Lage zu kommen, ja. Sehe ich auch so.
Zu der Frage, die Herr Bräutigam vorhin gestellt hat, also diese Nähe zum Menschen, für die Sie auch stehen in der Art, wie Sie Politik machen, inwieweit ist das auf die Kirche übertragbar, die Kirche, die ja keine Bushaltestellen betreibt, die man rechtzeitig streichen kann und auch keine Hundekotbeutel? Was können Sie da noch Anregungen geben auf das, wie es Herr Bräutigam vorhin formuliert hat?
Ich möchte nicht in fremdes Gefilde hineingehen, aber ich mache es trotzdem. Ich kann bloß berichten aus meinem unmittelbaren Leben. Der Herr Bräutigam weiß, dass Pfäffenhausen zeichnet und das seit Jahren eine sehr enge Partnerschaft aus, gerade zwischen der weltlichen Gemeinde und auch der kirchlichen Gemeinde, vor allem den Pfarrgemeinderäten, den Kirchenstiftungen. Es gibt auch im Menschlichen ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen dem Ortsgeistlichen und dem Bürgermeister und das nicht erst seit der Zeit, die ich unmittelbar zu verantworten habe. Und ich erlebe bei uns Kirche ehrlicherweise als nah am Menschen, weil sie in der Tat nah am Menschen ist. Unsere Kirchengemeinde organisiert die wesentlichen Feste im Jahr, wo Menschen einfach zusammenkommen können. Es werden Beteiligungen angeboten am gemeindlichen Ferienprogramm. Das kommt alles so klein daher, aber das ist wichtig. Unser Pfarrer geht mit Kindern und Jugendlichen auf den Kirchturm und danach wird gegrillt und dann kommen die Eltern und können dann beim Tür- und Angelgespräch auch die ein oder andere Sorge hier platzieren. Wir betreiben eine Ortscaritas in der Form, dass die Gemeinde finanziell die Ortscaritas unterstützt und Bürgermeister und Pfarrer dann im guten Miteinander auch immer entscheiden, wo gibt es jetzt in der örtlichen Gemeinschaft Unterstützungsbedarfe. Also das ist alles sehr kleinteilig und das sind einzelne Mosaiksteine, aber ich glaube, für mein Umfeld sprechend, Kirche kann nah da sein, außerhalb auch des angestammten Gotteshauses. Vielleicht so mutig, dass ich in dieser Runde über kirchliche Dinge spreche.
Wir hatten ja darum gebeten, aber dann können wir ja mal mitnehmen. Also wenn quasi sowohl auf kirchlicher als auch auf kommunaler Seite so dieser Blick für das Detail, für das Kleine, für das Unscheinbare, aber eben im Alltag doch Wichtige da ist, dann ergeben sich auch gerade auf der Ebene noch neue Möglichkeiten der Kooperation und das Miteinander streiten, also auch miteinander für die gute Sache streiten, sage ich jetzt mal. Damit würde ich jetzt die erste Frage aus der Teilnehmerschaft rannehmen. Michaela Wiedmann hat sich gemeldet. Bitte sehr.
Vielen Dank. Ich muss zugeben, Herr Beck, ich habe ein ganz persönliches Anliegen. Ich bin seit kurzem Gemeinderätin und in der letzten Periode hat es für einen Gemeinderat ein persönliches, ein körperliches Angehen auf einer öffentlichen Veranstaltung wegen einem strittigen Punkt gegeben. Ich bin auf der Suche nach, was mache ich denn in so einem Fall? Also wie bereite ich mich tatsächlich ganz konkret vor, dass das auch dokumentiert wird, dass ich Zeugen habe, dass ich das nachweisen kann, weil dieser Fall wird voraussichtlich die nächsten 6 Jahre eintreten. Danke.
Herr Berg, bitte sehr.
Ja, zunächst mal vielen Dank, dass ich von dieser sicheren Aussicht, die Sie mir schildern, Frau Wittmann, da nicht davon abhalten lassen, das Engagement trotzdem durchzuführen. Das ist genau richtig. Vielen Dank dafür. Und in der Sache, ja, also wenn Sie da angegangen werden, es ist ganz hervorragend, da möglichst schnell dann auch Kontakt zur örtlichen Polizei aufzunehmen. Also gerade wenn es körperlich wird, wenn es um Gewalt geht, möglichst zeitnah, möglichst schnell. Ich weiß, es ist manchmal noch so ein Hin und Her, muss ich das jetzt, soll ich da wirklich und tue ich und was mache ich und so schlimm war es doch vielleicht gar nicht. Nee, einfach gleich möglichst schnell dahin. Vielleicht gibt es das auch schon im Vorfeld. Ich weiß, dass die bayerische Polizei gerade auch direkt in vielen Punkten, gerade in Bezug mit Versammlungen, schon auch mit den Gemeinden immer in Kontakt ist, mit den Sicherheitsbehörden im Vorfeld da viel spricht. Und da gibt es mit Sicherheit zumindest ein oder zwei Polizeibeamte, die da ohnehin schon in Kontakt damit sind. Und wenn sie sich an die wenden, dann funktioniert es immer gut. Okay. Dann natürlich möglichst, sobald man das dokumentiert. Zeugen sind immer hervorragend. Je mehr, desto besser. Und je mehr objektive Beweismittel wir haben, umso leichter können wir unsere Ermittlungsverfahren auch führen. Und es ist auch wichtig, dass man da klar sagt, also ich bin da völlig bei Ihnen. Also Gewalt ist so eine Grenze, also wir diskutieren gerade immer viel auch um Meinungsfreiheit und was darf man sagen und was nicht. Aber ganz eindeutig und einig sind wir uns eigentlich alle immer, wenn es um Gewalt geht, ist da kein Raum
Das würde ich, da würde ich tatsächlich gerne nochmal nachhaken, weil ich mich das vorhin bei Ihrem Impuls schon gefragt habe. Sie haben gesagt, bei Ihnen geht es quasi los in dem Moment, wo es um Straftaten geht. Jetzt haben wir ja, das nehme ich auch aus Michaela Wittmanns Äußerung heraus, dass so ein Graubereich, wo so ein Unwohlsein da ist, oder wo man weiß, es kann was passieren, aber ich weiß es ja nicht. Aber strahlt denn das Recht auch so ein bisschen aus in seinen Vorhof, wo es vielleicht Menschen auch Sicherheit geben kann, wenn noch keine Straftat geschehen ist? Einfach, dass man weiß, ich kann mit einer anderen Haltung, mit einer anderen, ja, Selbstsicherheit und auch rechtlichen Sicherheit agieren, weil ich weiß, wenn es justiziabel wird, habe ich diese oder Option oder, also merken Sie quasi, dass das Institut des Rechts ausstrahlt auch auf den Bereich, bevor eine Straftat begangen wurde.
selbstverständlich. Also das ist, ich sage es ja immer, ich betone es nur, dass ich dann da zuständig bin, wenn die Straftat begangen worden ist, weil es einfach mein Job als Staatsanwalt ist. Gell? Also wir sind Strafverfolger und nicht Strafverhüter. Aber das ist ja nicht alles, was der Staat bietet. Gell? Das ist gerade die Polizeien und auch gerade andere Beratungsstellen oder sowas sind vor allem auch in diesem vorstrafbaren Bereich natürlich sehr viel engagierter. Gell? Meine persönliche Zuständigkeit beginnt halt erst mit der Straftat. Aber gerade insbesondere die bayerische Polizei ist da sehr gut aufgestellt. Gerade was kommunale Amts- und Mandatstragende angeht, gibt es, meine ich, auch einige Broschüren und Informationsmaterial. Ich poste mal kurz in den Chat einen Link, Bayern gegen Hass.de. Bräutigam, das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe, da haben wir schon mal so ein bisschen zusammengestellt, was da ist. Und da wird auch zum Beispiel verwiesen auf den Bayerischen Beauftragten der Polizei gegen Hasskriminalität, mein Kollege Michael Weinzierl, Kriminaldirektor beim Bayerischen Landeskriminalamt. Und der hat auch sehr viel noch an sehr viel präventiveren Beratungsansatz. Also die haben auch ganz viele Flyer und Informationsmaterial schon zusammengestellt. Es gibt auch bei jedem Polizeipräsidium ein Kriminalberatungsangebot. Da können Sie auch jederzeit immer dahin wenden. Das ist ganz Bayern, aber immer ganz unterschiedlich. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, da auch präventiv sich schon zu informieren. Da geht es auch um Sicherheit, da geht es um mögliche Absicherungsvarianten, Verhaltensmaßnahmen, wie man sich wo wie verhält und wie man sich wo wie informiert. Ja.
Herr Hölzel, ist das bei Ihnen auch Thema oder muss man da was organisieren in Ihrer Verantwortung oder ist das einfach eine Sache der Bewusstseinsbildung? Also wie agieren Sie in diesem Graubereich, wenn man damit rechnen muss, dass etwas passiert, aber auch wenn nichts passiert, trotzdem einfach verantwortlich ist dafür, dass eine Atmosphäre entsteht, in der eben frei und offen diskutiert werden kann?
Ja, zunächst mal ist so, es gibt auf der Ebene der Bürgermeister, das ist meistens landkreisweit organisiert, Monatstreffen in aller Regel. Und hier ist es schon üblich, dass auch die Beauftragten des Freistaats in Sachen Prävention vorstellig werden, um gerade diejenigen, die hauptverantwortlich auf kommunaler Ebene Politik machen, zu sensibilisieren. Ich glaube, jeder Bürgermeister kennt eine Geschichte aus dem privaten Bereich, wo ja diese Grenzfrage, die der Herr Beck aufgetan hat, erlebbar war. Ist das jetzt schon strafrechtlich von Relevanz oder ist es noch nicht von strafrechtlicher Relevanz? Also da gibt es schon wirklich gute Präventionsangebote. Ich versuche meinen Gemeinderäten immer wieder zu sagen, ich als Bürgermeister, wir als Verwaltung stehen hinter den Gemeinderäten und bitte tragt nichts mit euch rum, wenn ihr auch in vermeintliche ja, Konfliktsituationen kommt zu mir, gerne natürlich unmittelbar zur Polizei gehen, das ist der direkte Weg, aber wenn man jemanden braucht, der vielleicht auch im Vertrauen aus einer gewissen politischen Erfahrung heraus Mentor sein kann, dann glaube ich, sind da die Bürgermeister im Hauptamt auch in einer ganz besonderen Verantwortung und haben eine Scharnierfunktion zwischen ja, Polizei, Strafverfolgung und den Ehrenamtlichen, die ja, das Ganze auch abkriegen an der Front.
Erhöht natürlich auch wieder das Anforderungsprofil an Ämter, wie Sie es haben. Michaela Wittmann, noch eine Ergänzung oder soweit für den Augenblick?
Na, alles super. Vielen herzlichen Dank für die Hilfe.
Dann würde ich jetzt tatsächlich die nächste Frage dran nehmen. Die ist von Christian Gärtner, dem Vorsitzenden des Landeskomitees, und er ist auch im Präsidium des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Bitte sehr.
Ja, aber die Frage stelle ich auch aus einem ganz persönlichen Interesse. Zunächst mal vielen Dank auch, Herr Hölzel, für sozusagen die strategischen Ansatzpunkte, die Sie uns vorgestellt haben, wie wir damit umgehen können. Also Transparenz und sozusagen auch das, wofür Lokalpolitik ja eigentlich auch da ist, das Kümmern um die Belange der Menschen. Und auch Ihnen, Herr Beck, für die durchaus wichtige und hilfreiche Information, das mal so fundiert vorgestellt zu bekommen. Herr Hölzel, ich hätte eine ganz praktische Frage. Wir hatten ja jetzt die Kommunalwahlen. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie Ihr Gemeinderat zusammengesetzt war und wie er jetzt nach den Wahlen zusammengesetzt ist. Ob Sie persönliche Erfahrungen hatten mit Gemeinderäten, Gemeinderätinnen aus der AfD? Und wenn nicht, ob Sie es aus den Gesprächen mit anderen Bürgermeistern bei Ihnen im Umfeld wahrnehmen, ob und inwieweit sich da tatsächlich die Debatte und vielleicht auch die Kultur der Zusammenarbeit im Gemeinderat verändert oder abzeichnet, dass es sich verändern wird.
Ja, Gemeinde Pföffenhausen, wir haben keine AfD, wir hatten keine, haben keine, es gab keine AfD-Ortsliste, was ein Stück weit, glaube ich, echt damit zusammenhängt, dass gesellschaftliche Strukturen, vorpolitische Strukturen bei uns noch funktionieren. Es gab durchaus Bestrebungen, hier einen Ortsverband zu gründen. Gab es überörtlich, glaube ich, viel Motivation, auch aufgrund der Prämierungen, die wir hatten im Bereich Toleranz, wirklich hier dann ein Exempel zu statuieren. Das hat nicht funktioniert, weil sich niemand vor Ort wirklich bereit erklärt hat, ja, mit seinem Namen eben dafür herzugeben. Ich habe aber ganz konkrete Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen, wenn man das so sagen darf, der AfD auf übergeordneter Ebene bei uns im Kreistag in Landshut. Das ist ein bisschen seltsam, weil, was heißt seltsam? Ich glaube, das ist in ganz Bayern oft so gewesen in den letzten 6 Jahren. Die sind sehr schweigsam. Wir waren vor 6 Jahren, als die das erste Mal in den Kreistag eingezogen sind. Ich sage es jetzt einfach ganz unverblümt und direkt, waren wir alle in einer Hab-Acht-Stellung und haben gemeint, naja, was wird uns jetzt da drohen? Was passiert da jetzt? Wollen die Grundfeste unserer überparteilichen Zusammenarbeit zerstören? Aber das Ergebnis war, wir haben in 6 Jahren zwei Anträge erlebt, kaum Wortmeldungen. Also da hat sich jetzt strukturell ehrlicherweise nichts verändert. Man muss jetzt mal schauen, was die nächsten 6 Jahre passiert. Da gab es einen klaren Austausch der Personen. Aber im Ergebnis ist es einleitend auch an der einen oder anderen Stelle angeklungen, ist es, glaube ich, ratsam, wachsam zu sein, genau hinzuschauen, mutig auch zu sein, wenn Grenzüberschreitungen drohen. Aber ich werbe vor und hinter den Kulissen auch immer dafür, einen gewissen geschäftsmännischen Ton anzuschlagen, weil man natürlich nicht unbedingt jemanden eine Bühne geben muss, der sie förmlich sucht. Aber das ist ja oft der Tanz auf der Rasierklinge.
Merken Sie denn dann, Herr Hölzel, dass trotzdem auf einer anderen Ebene Politik gemacht wird, auch aus diesen Gremien heraus, in denen selbst dann man vielleicht die betroffenen Abgeordneten eher leise sind? Also wir haben ja das Phänomen, dass inzwischen auch Parlamentsreden im Grunde genommen, wo man immer merkt, das ist jetzt eigentlich gerade für TikTok gesprochen und nicht für die Anwesenden hier im Gremium. Merken Sie das dann, dass dann Dinge, die bei Ihnen gesagt oder nicht gesagt werden, trotzdem in anderen Medien ausgeschlachtet werden zugunsten der eigenen politischen Meinung, oder kann man das gar nicht so konkret erfassen?
In meinem Aktionsradius könnte ich das jetzt nicht bestätigen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wie ich es einleitend sagte, die Dinge immer ganz anzusprechen, auch den Mut zu haben, Risiken zu benennen, weil ich dann Radikalen den Nährboden gebe, stark zu werden. An einem ganz konkreten Beispiel festgemacht, ich habe leider kurz vor der Kommunalwahl meine Abwassergebühren um 1 Euro erheben müssen und ich habe die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt, weil das ja nicht überall mit Sicherheit auf Applaus stößt. Aber ich habe dann einfach versucht zu erklären, woher das kommt und habe die Fakten ganz klar benannt und habe auch gesagt, was in der Vergangenheit bei uns in der Abwasserbeseitigung, auch in meiner Verantwortung, was die Prozesse anbelangt, falsch gelaufen ist. Und dieses sich ehrlich hinstellen und sagen, ja, da hätte man vielleicht stärker sein müssen in der Vergangenheit, das macht einen dann am Schluss stärker und macht auch die politische Mitte stärker. Ich habe halt oft den Eindruck, auch überörtlich, man versucht immer alles gut und schön zu reden und immer so den Eindruck zu erwecken, dass alles würde einem großen ganzen Plan erfolgen, obwohl es oft gar nicht so ist. Und am Bürger einfach ehrlich zum sagen, wir sind alle nur Menschen, da hat vielleicht jetzt irgendwas nicht funktioniert und geklappt, aber ich sag's euch, auf mich als Mensch, Florian Hölzel, ist Verlass. Ich habe einen kleinen Aktionsradius, das weiß ich schon, das kann man jetzt nicht mit dem Land Bayern oder so gleichsetzen, aber dort, wo ich Verantwortung trage, ist die Strategie des Ehrlichmachens und des gar nicht Versuchens, Story Management zu betreiben, ein gutes Rezept.
Den Preis für Toleranz haben Sie ja bekommen, weil es bei Ihnen gelungen ist, einfach in einer sehr großen Zahl auch Menschen in einem kleinen Ort zu mobilisieren für Gemeinschaft, für Völkerverständigung, für Europa in dem Fall. Gab es da eigentlich eine Opposition? Also gab es dann das kleine Grüppchen mit irgendwelchen Transparenten dagegen oder gab es Störer oder gab es welche, die die Nase gerümpft haben? Wenn 1.000 von 5.000 sind ja eben auch nicht alle. Oder ist das einfach bei Ihnen im Ort so die Stimmung, da sind wir alle dabei, da gehören wir zueinander, egal wer wen wählt?
Ja, da gibt es mit Sicherheit Leute, die die Nase rümpfen, aber die sind zumindest nicht laut, weil sie gesellschaftlich wenig Anknüpfungspunkte haben. Was, glaube ich, vor Ort, und das ist wieder ein Best-Practice-Beispiel, gut funktioniert, ist die Zusammenarbeit von Vereinen, von Organisationen. Ich mache es mir an unserem Maibaum fest. Wir haben 14 Vereine, die zum Beispiel diesen Maibaum gemeinsam aufstellen. Und das ist ganz, ganz wohltuend, weil sonst sind ja die immer in ihrer eigenen Suppe unterwegs. Aber da werden sie gezwungen, gemeinsam ein Fest zu organisieren. Da geht es ja nicht nur um das Fest, da geht es um die Vorbereitung, um die Nachbereitung, da geht es um die Frage, was machen wir mit dem gemeinsamen Erlös. Also dieses Vereine dazu zwingen, miteinander auch was zu machen, so dass sich der Elternbeiratsvorsitzende trifft mit dem Fußballvereinsvorsitzenden und mit dem Freundeskreis für Asylbewerber. Das führt zu einer Verständigung und zu einer Art Common Sense im Ort. Das heißt nicht, dass jetzt da alle nachlaufen und das alle für toll empfinden, aber die Hauptprotagonisten im Dorf, die die Stimmung machen, die den Ton setzen, die werden durch diese Zusammenarbeit, anlassbezogene Zusammenarbeit von Vereinen gezwungen, miteinander zu reden. Und die Erfahrung, die wir da auch gemacht haben, durch diese losen Formate der Zusammenarbeit kommen dann punktuell auch Leute dabei mit dazu, die gar nicht vereinsmäßig engagiert sind und kommen ein bisschen aus ihren eigenen vier Wänden raus und tun dann auch was für das Gemeinwesen. Und das, glaube ich, stiftet diesen Common Sense. Aber da stehen nicht alle auf der Straße und applaudieren. Das wird man nie erreichen. Aber der Ton ist ein anderer, der gesetzt wird.
Das führt mich jetzt nochmal zu Ihnen, Herr Beck. Sie sind ja für Hate Speech vor allen Dingen im Internet zuständig, also wo man auch aus dem Schutz der Anonymität heraus und nochmal mit ganz anderen Instrumenten, die man bedienen kann, agiert. Wenn Sie jetzt auf die Ebene schauen, wie sie Herr Hölzel geschildert hat oder wie sie auch in unseren Pfarrgemeinderäten da ist, wo also Menschen noch analog zusammenkommen, was würden Sie uns mitgeben oder wo sehen Sie die Chancen des Analogen, wo Sie sagen würden, achten Sie darauf, dass Sie das da, wo die Menschen direkt noch beieinander sind, dass sie diese Chancen nutzen, vielleicht auch als Prophylaxe dafür, dass nicht so viel im Internet passiert. Also die Chancen des Analogen, was geben Sie uns damit? Wo können wir auch das quasi, was wir haben, auch wenn es nicht mal angenehm ist, nochmal anders nutzen in der richtigen Richtung?
Also es ist ja so, dass das Internet für viele eine sehr viel größere Bedeutung gewonnen hat. Gerade für jüngere Leute gibt es weniger den Unterschied mehr zwischen digital und analog, wie es für die Älteren noch ist. Also da gibt es irgendwie dieses echte Leben und dieses Online-Leben. Und das ist für viele, gerade jüngere Leute, ist das gar nicht mehr so der Unterschied da. Und das kann man natürlich sagen, da beeinflusst natürlich das Digitale das Analoge, aber es funktioniert natürlich genauso auch umgekehrt. Also auch wenn es sehr viel leichter ist, digital viele Menschen zu erreichen, ist es analog sehr viel einfacher, eine große Wirkung auch im Einzelfall zu erreichen. Also es hat, jetzt hat es gerade angesprochen, so ein Vereinsfest hat natürlich eine ganz andere Wirkung wie ein Online-Chat. Also sehe ich dieses Format jetzt hier aufgrund seiner Praktikabilität auch schätze. Aber wenn wir uns in Präsenz treffen würden, hätten meine Worte noch mehr Wirkung oder auch die vom Herrn Hölzel. Das ist zwar ganz nett, aber ich glaube, da haben wir ganz viel Chancen, auch im Einzelfall wirklich Wirkung zu zeigen, sehr viel mehr als online, weil es versendet sich auch unglaublich viel im Internet. Gell? Also es ist gerade so mit KI-generierten Inhalten oder sowas, man muss ja auch immer alles hinterfragen und dreimal checken, ob das, was man da liest, auch wirklich stimmt, weil ansonsten verliert man sich ja auch in diesen Kammern. Gell?
Dann sehe ich gerade im Chat noch eine, dass die Michaela Wiedmann von vorhin noch mal nachfragt, wie hat sich Herr Hölzel denn die Größe der AfD-Kreistagsfraktion durch die Wahl verändert? Hat sie sich verdoppelt oder? Ich sehe gerade, Sie haben schon geantwortet. Sagen Sie es gerne noch mal für alle.
Ich wollte es nicht laut sagen.
Okay.
Nein, fast verdoppelt, ja.
Hat sich fast verdoppelt, ja. Und da bleibt jetzt zu beobachten, ob sich das in den nächsten 6 Jahren auch in der Stilistik äußert oder nicht. Ja, sind noch Fragen in der Runde? Wir sind schon wieder fast auf 13 Uhr am Ende unserer Zeit angekommen. Wenn noch eine kurze Frage ist, oder können wir sie gerne noch reinnehmen? Wenn das nicht der Fall ist, dann lade ich Sie beide, Herr Hölzel und Herr Beck, gerne ein, noch einen kleinen Schlussimpuls dazulassen, den Sie uns mitgeben möchten und denjenigen, die sich das hinterher online anhören werden. Was möchten Sie uns noch dalassen für unsere Arbeit in der Akademie oder im Landeskomitee der Katholikinnen und Katholiken?
Fange ich an?
Gerne.
Ja, einfach danke für das Format, für die Einladung. Ich finde es total gewinnbringend, dass es diesen Austausch gibt. Ich kann Ihnen bloß anbieten, mit Ihnen weiter im Gespräch zu bleiben. Mir ist das echt ein Herzensanliegen und bis runter zu den Ortsgemeinden. Kontaktieren Sie mich einfach, wenn Sie aus der einfachen Kommunalpolitik einen Ansprechpartner wünschen. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das passieren wird. Danke sehr.
Ja, mein Schlussfazit ist, und ich sehe es jetzt auch wieder, zeigen Sie Haltung, seien Sie transparent, stehen Sie für das ein, woran Sie da glauben, das sind die richtigen Werte, die auch in unserem Grundgesetz, in unseren Verfassungen feststehen, das sind die grundchristlichen und auch die katholischen Werte, das ist richtig und fürchten Sie sich nicht, lassen Sie sich nicht von Radikalen und Extremen irgendwie unterdrücken und zurückweisen, zeigen Sie genau den Mut, den die Frau Wiedmann heute ja auch gezeigt hat. Wenn was passiert, sind wir da und auch präventiv. Also der Staat funktioniert in Bayern und wir sind da.
Alles klar, dann danke ich Ihnen beiden für die Stunde, die Sie sich heute Mittag genommen haben, für Ihre vielen kostbaren Hinweise und Eindrücke, Schilderungen aus Ihren Bereichen. Ich denke, dass viele von uns jetzt einiges mitnehmen konnten und mit einer größeren Sicherheit einfach in der Art, wie man agieren kann und wie man die Lage einschätzen kann, auch wieder ihren Weg gehen, da in den Gremien, wo wir alle sind. Vielen, vielen Dank auch in die Runde. Danke für die Teilnahme und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Und sage herzlich Wiederschauen und Dankeschön.
Wunderbar.
Vielen Dank. Danke sehr.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.